Heute Morgen blieben wir stehen beim Thema Gemeinschaft. Wir hatten gesprochen von der Gemeinschaft mit Gott, die sehr wichtig ist für einen Christen, wenn er gesund bleiben will in seinem geistlichen Leben. Er braucht aber auch Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn wir mit anderen Christen Gemeinschaft haben, dann tun wir im Grunde dasselbe, wie wenn wir alleine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir hören auf Gott, befassen uns mit seinem Wort und wir erwidern in Gebet. Es kommt dann auch das andere Moment hinzu, dass wir mit Christen sprechen über Gott. Es ist nicht nur so, dass wir auf Gott hören. Jeder Christ, zum Beispiel jetzt sind wir als Christen zusammen, und wir hören auf Gott, wenn Gottes Wort gelesen wird. Wir haben eben gebetet und dann richten wir unsere Stimme zu Gott. Aber jetzt spreche ich zu Ihnen und gleich können Sie zu mir sprechen. Es ist also eine weitere Komponente, die da hinzukommt. Wenn wir alleine mit Gott sind, dann sind wir eben alleine. Er spricht zu uns in seinem Wort und wir sprechen zu ihm. Es ist kein zweiter da. Aber wenn noch ein Christ da ist oder noch mehrere Christen, dann kommt die gegenseitige, die horizontale ins Spiel. Gemeinschaft mit anderen Christen ist sehr wichtig. Wir dürfen uns nicht ohne Gemeinde denken. Ein Christ darf sich nicht ohne Gemeinde Jesu denken. Wir sind hier ein Teil eines Körpers, eines geistlichen Leibes. Zur Gestalt der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen kann gesagt werden, sie sollte einmal regelmäßig sein und einmal unregelmäßig. Das heißt, Christen sollten sich regelmäßig treffen, zu Begegnungen miteinander und im Namen Gottes mit ihm. Und das gibt es auch seit jeher, dass Christen sich regelmäßig treffen. Die Schrift legt uns nahe in Hebräer, dass dieses regelmäßige Treffen nicht abbrechen soll. Christen sollen die Gepflogenheit haben, immer wieder sich zu treffen. Ob das nun wöchentlich ist, ob das zweimal wöchentlich ist oder ob das einmal in zwei Wochen ist, das sei dahingestellt. Manchmal treffen sie sich auch täglich. So war es in der ersten Zeit, es musste nicht so sein. Aber auf jeden Fall sollte es nach einer gewissen Regelmäßigkeit immer wiederkehren, so eine Zusammenkunft mit Christen. Aber im Neuen Testament treffen sich Christen nicht nur zu diesen regelmäßigen Zeitpunkten, sondern sie begegnen einander dazwischen. Ganz spontan oder vorübergehend in geplanter Weise, dies ist nicht eine regelmäßige Zusammenkunft von Christen. Christen in der Schweiz haben nicht die Gepflogenheit, in Hilterfingen sich so wie dies zu treffen. Dies ist eine Sonderveranstaltung, die sie vielleicht einmal im Jahr haben. Das ist ein Zwischending. Es kann vorübergehend ein Treffen geplant werden oder es kann ganz spontan kommen. Sie treffen jemanden auf der Straße, der geht in ihre Gemeinde oder nicht, aber sie erkennen als Christ, sie bleiben eine Minute vielleicht stehen und schwatzen miteinander oder sie bekommen einen Telefonanruf. Und es ist ein Christ, mit dem sprechen sie dann ein wenig, vielleicht über prosaische Dinge, aber vielleicht kommt auch das Geistliche ins Gespräch. Vielleicht beten sie sogar über Telefon. Ein Stück Gemeinschaft, das den Tag belebt, ja, und das ihr geistliches Leben etwas beleben kann. Diese Begegnungen sind sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt Ihr Neues Testament lesen und dort Elemente des geistlichen Lebens von Christen antreffen, dann passen Sie mal auf und Sie werden kaum finden, zu welcher Art von Zusammenkunft die sprechen. Nehmen Sie mal Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wann soll das so sein? Steht nicht geschrieben. Steht nicht geschrieben, dass dies eine Beschreibung des neutestamentlichen Gottesdienstes ist. Singen und so weiter, das soll auch vorkommen. In Gnade soll es geschehen und so weiter. In Weisheit, einander lehrend, auch musikalisch, einander lehrend. Die Musik oder die Gesänge sollen Lehrelement haben, Lehrinhalt haben. In aller Weisheit, in Liebe, in Gnade. Das kann den Gottesdienst beschreiben. Das sollte unbedingt in Gottesdiensten so sein. Aber Paulus beschränkt das nicht auf den Gottesdienst. Das heißt, ob regelmäßig oder diese Zwischenbegegnungen, immer wieder sollen diese Komponenten vorhanden sein, wenn Christen einander treffen. Es soll also die Christenheit, es sollen Christen sich regelmäßig und auch unregelmäßig treffen. Zum Inhalt dieser Zeiten kann gesagt werden, wie schon mitgeteilt, es soll auch hier das Gespräch mit Gott stattfinden, indem er zu uns redet durch sein Wort, das geschichtliche Wort, und indem wir zu ihm sprechen. Es darf aber auch, wie gesagt, die horizontale Ebene nicht fehlen. Austausch, Ermahnung, Ermutigung, Belehrung, alle diese Elemente sollten vorhanden sein. Und ich möchte noch hinzufügen zu diesem Teil, das Abendmahl sollte nicht versäumt werden. Wie oft es gepflegt wird, das darüber gibt uns die Schrift nicht besondere Informationen oder Befehle. Es gibt Christen, die pflegen das vielleicht nur einmal im Jahr. Der Sinn des Abendmahls ist Erinnerung an das Kommen Jesu in diese Welt, an sein Sterben für uns. Zweitens, dass er heute gegenwärtig ist und dass wir aus ihm leben. Und drittens, dass er wiederkommt. Der Sinn des Abendmahls ist Erinnerung an den Herrn. Es ist ein Gedenkmal, eine Stiftung des Herrn zu gedenken, des Gekommenen, des Gegenwärtigen und des kommenden Herrn. Nun ist die Frage, wie oft brauchen wir daran erinnert zu werden, ja? So oft, wie Sie sich daran erinnern wollen, so oft dürfen Sie das Abendmahl feiern, ja? Es ist schön, daran zu denken. Zu oft, wir wissen, wie das, was dann geschieht, ja? Dann wird es ein bisschen billig. Zu wenig, dann merken wir, dann haben wir nicht mehr so den Bezug dazu. Und deshalb gehen viele Gemeinden dazu über, es mehrere Male im Jahr zu feiern, vielleicht alle paar Monate oder sogar alle zwei Monate, einige vielleicht sogar jeden Monat. Ich meine, die Schrift lehrt nicht notwendigerweise, dass es jede Woche geschehen sollte, wie einige wähnen. Vielleicht noch mehr darüber morgen früh, wann wir das Abendmahl feiern wollen. Auf jeden Fall, ein Christ sollte Gelegenheiten immer wieder wahrnehmen, beim Abendmahl dabei zu sein. Und, da möchte ich betonen, sollte es ein biblisches Abendmahl sein. Das heißt, es sollte nicht zu wenig aus dem Abendmahl gemacht werden, es sollte nicht zu viel daraus gemacht werden. Das Abendmahl ist keine Neuauflage von Golgatha. Das müssen wir wissen, ja. Es ist keine Neuauflage des Heilstodes von Christus auf Golgatha. Hier stirbt Christus nicht noch einmal. Hier findet nicht noch einmal ein Opfer statt. Abendmahl ist kein Opfer. Abendmahl ist die Erinnerung an ein Opfer. Und die Erinnerung an den Geopferten, der jetzt da ist für uns, aus dem wir leben. Wir betrachten das Abendmahl so, wie der Herr es uns gezeigt hat. Dies ist ein Gedächtnismahl. Das heißt, hier soll gedacht werden, nicht nur einfach genossen werden, sodass wir automatisch oder irgendwie magisch hier Sündenvergebung bekämen durch den Genuss selbst. Das Vorrecht, der Segen des Abendmahls liegt in dem, das im Geiste geschieht, nicht im Körper. Ja. Und der geistliche Segen kommt auch nicht über den körperlichen Genuss. Als würden wir beim Einnehmen des Brotes und des Kelches nun geistlichen Segen bekommen. Nein, der Sinn liegt daran, dass so wie wir essen, so Christi Körper zerbrochen wurde, ja? In der Symbolik, in der Bildhaftigkeit. Und ich bin es nun, der isst, und so sage ich, ich habe Schuld daran, dass Jesus Christus gestorben ist. Ich esse davon, ich genieße gleichzeitig. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Mysterium von Mysterien, ja? Und doch ist es so. Ich trinke und sage, ich bin schuldig am Blut Jesu Christi. Ich trinke und sage, ich darf das genießen, es dient mir zum Heil. Das sind die, das ist der Sinn dieser Sache. Nun komme ich zu einem weiteren. Wir haben von Nahrung gesprochen. Wir müssen genährt werden durch Gottes Wort und durch Gemeinschaft. Zweitens, wir hatten von einer zweiten Lebensbedingung gesprochen für das geistliche Leben. Und da geht es um das Thema Bewahrung. Im körperlichen Bereich ist das unsere Kleidung. Wenn wir nicht warm genug angezogen sind und es friert draußen, dann können wir dadurch Schaden nehmen an unsere Gesundheit, können uns erkälten. Wir müssen uns schützen, warm genug angezogen sein. Oder wir müssen eine Wohnung haben, die warm genug ist. Wenn es genauso kalt drin ist wie draußen, was hilft dann das Dach? Nun ja, der Wind kommt vielleicht nicht ganz so genau oder so schlimm durch. Aber wir haben schon mal, meine Frau und ich, in einer Hütte gewohnt. Da war die Geschwindigkeit des Windes drinnen nicht ganz so hoch wie draußen, aber sie hatte eine gewisse Geschwindigkeit. Wir haben Bedeckung, das heißt, so nennt es Paulus, wir haben Kleider und Obdach, um uns zu schützen. Aber es gibt noch andere Formen, auch des körperlichen Schutzes. Wir denken an die Medizin. Wir brauchen solche Bewahrung. Wir brauchen die Polizei, um uns zu schützen und so weiter und so weiter. Es braucht allerlei Formen von Schutz zur Bewahrung unseres körperlichen diesseitigen Lebens. Und so braucht es geistliche Bewahrung. Wenn unser geistliches Leben gesund sein soll, gesund bleiben soll, dann brauchen wir Bewahrung und Geborgenheit. Und da denken wir zunächst an unseren Gott selbst, der unsere Bewahrung ist. Er ist unsere Geborgenheit. Zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Treu ist Gott, von welchem ihr gerufen wurdet in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Treu ist Gott. Wozu treu? Um uns durchzubringen. Bei ihm darf man sich geborgen wissen. Gott bleibt seinen Gerufenen treu. Wenn er uns gerufen hat, dann will er uns bei sich haben. Und wenn er uns bei sich haben will, dann will er bei uns bleiben. Warum will er dann uns bei sich haben? Damit er bei uns sein darf. Wer gerufen hat, noch einmal dieser Vers, treu ist Gott, von welchem ihr gerufen wurdet. Der, der mich zu ihm gerufen hat, der will mir treu bleiben. Bei dem bin ich gut aufgehoben. In seinen Händen bin ich sicher. Da bin ich geborgen. Oder denken wir an Psalm 23. Psalm 23 hat die beiden Elemente von Nahrung und Bewahrung. In den Versen 3 und, oder nein, 4 und im ersten Teil von Vers 5 spricht der Psalmist von Bewahrung. Auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, wo der Tod seine Schatten beginnt zu werfen, auch in so einem Tal, wir denken an eine Schlucht, wo auch in damaliger Zeit wilde Tiere, Raubtiere schlummern könnten, wie sagt man das, lauern könnten, auch in kleinen Höhlen. Und dann geht der Hirt voran mit seinem Knüppel oder mit seinem Stock. Leute, besetzt wohl Stecken, dein Stab und dein Stecken und dein Stab. Stecken ist der Knüppel, der einen tüchtigen Kopf hat, vielleicht noch mit Nägeln oder mit Wurzeln, je nachdem, was für Art der Knüppel ist. Und dann mit gehobener Hand, mit gehobenem Arm hält er den Knüppel in einer Höhle, wo eventuell die Tiere rausspringen können, während er die Schafe in dieser Schlucht vorübergehen lässt, von einer Weide zur anderen. Da lauert er, und wenn das Tier kommt, um ein Schaf zu erwischen, runter geht der Knüppel. Und dieser Knüppel tröstet das Schaf. Ja? Der Knüppel ist nicht für das Schaf. Ja? Der Knüppel ist für die Feinde des Schafes. Deshalb tröstet der Stecken das Schaf, weil hier Bewahrung ist durch den Hirten. Aber auch der Stab tröstet, denn der Stab, der klopft, auch in der Schlucht, wenn man nichts sieht, der Hirt ist nicht mehr sichtbar oder hörbar vielleicht. Der Stab, der erinnert, der Hirt will ja nicht viel sagen. Ja, die Tiere sollen es nicht wissen. und so weiter. Aber wo der Hirt ist, da wird das Schaf erinnert daran, dass der Hirt da ist und wird ihm helfen. Und am Abend, wenn es zur Hürde geht oder zum Stall, wie immer auch, zu einer Befriedung, da ist der Hirt wieder mit seinem Stab in der Horizontalen. Und jedes Schaf, das unter dem Stab durchgeht, wird gezählt. Und das darf das Schaf wissen. Und wenn es sich verirren sollte, dann darf es dort in der Irre wissen, da werden die Schafe gezählt und ich werde vermisst sein. Und ich weiß auch, was dann passiert. Dann kommt er und sucht mich. Ja? Der Stab tröstet dieses Schaf, weiß, dass der Hirt um ihn bemüht ist. Auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, fürchte ich nicht das Unheil. Denn du bist bei mir. Nun müssen wir ein bisschen überlegen. Du bist bei mir. Dies finde ich immer wieder so wichtig. Kennen Sie die Geschichte von der Himmelfahrt, der Auffahrt von Elia, dem Propheten? Elia hatte doch einen Mitarbeiter, einen jungen Mitarbeiter namens Elisa. Und Elisa wollte gern sehen, Elia hat ihm mitgeteilt, dass er jetzt gen Himmel gehen würde. Er würde weggenommen werden. Und Elisa sagte, da möchte ich dabei sein. Versteht sich natürlich. Elia konnte ihm das nicht garantieren. Aber wenn es so und so geht, dann darfst du dabei sein. Gut? Und er durfte dann dabei sein, Gott hat es dann gestattet. Und anschließend, der Mantel von Elia blieb zurück, als er gen Himmel fuhr. Den hat er ja nicht mehr gebraucht. Und dieser Mantel, den hat der Elisa aufgehoben. Und jetzt war er dran, jetzt war er Prophet im Lande. Jetzt war der Mantel auf ihn gefallen gleichsam. Und er kommt an den Jordan, der nicht allzu weit weg war. Und er nimmt den Mantel, wickelt ihn, sodass er zu einem dicken Strick wird. Und er schlägt den Jordan und ruft gleichsam, wo ist der Herr Gott Elias? Und jetzt dürfen Sie mir mal sagen, warum er gefragt hat nach dem Ort, dem Wohnort von Gott, von dem Gott Elias. Warum interessiert sich Elia nach dem Aufenthaltsort des Gottes Israels? Er hat nicht gesagt, was soll ich tun, Herr? Er hat nicht gesagt, hilf mir, Herr. Er hat nicht gesagt, danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr. Sondern er stellt eine komische Frage, für uns zunächst komische Frage. Wo ist der Gott Elias? Warum will man das wissen? Weil dort, wo Gott ist, er nicht untätig ist. Sehen Sie, damit ist etwas verbunden. Das Gottesverständnis eines Israelites ist dieses, dass Jahwe, der Gott Israel, nicht ein statischer Gott ist. Der sitzt nicht so einfach wie eine Buddha da, ja? Das ist ein aktiver, ein lebendiger Gott. Und die Frage nach dem Wo ist die Frage nach der Wirkung des Gottes Israels. Er schlägt jetzt dieses Wasser und jetzt möchte ich einmal Gott tätig sehen, ja? Wo ist der Gott? Das heißt, ich will diesen Gott als einen tätigen Gott erleben. Und hier sagt der Psalmist, das tröstet mich, wenn ich nur weiß, du bist da. Wenn ich dann nicht ein gesundes Gottesverständnis habe, dann hilft mir das rein nicht zu wissen, dass Gott hier ist. Rein nichts. Was hilft mir das, wenn ich weiß, ich habe hier einen Gott, aber der hilft mir nie, ja? Der sitzt da einfach, ja, schau zu, ja? Vielleicht noch mit einem langen Bart und die Daumen umeinander gedreht. So ein Gott hilft mir rein nichts. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel, der irgendwo ist für seine Kinder, der ist für seine Kinder tätig. Ja? Und deshalb immer wieder bei der Josefsgeschichte, immer wieder erfahren Sie, der Herr war mit ihm. Aber dieses mit ihm ist nicht nur pure Gegenwart, nicht nur Gegenwart, sondern das ist tätige Gegenwart. Da tut Gott etwas für den Josef. Er handelt für ihn. Und hier, wenn David sagt, du bist bei mir, deshalb fürchte ich mich nicht, dann heißt das, dass wenn die Feinde kommen, dass Gott sich dann einsetzt. Er schaut nicht nur zu. Wir wissen um einen Gott, der gegenwärtig ist und dann etwas tut, wenn er da ist. denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir einen Tisch in Gegenwart meiner Bedränger. Du deckst mir einen Tisch in Gegenwart meiner Bedränger. Einige Ausleger haben gemeint, hier wechselt sich das Bild. Wir gehen vom Hirten über zum Gastgeber. Nun, das mag sein, aber ich habe auch andere Auslegungen gehört. Man muss nicht das Bild hier wechseln, denn das Schaf darf auch einen Tisch bekommen in Gegenwart der Bedränger, denn man erzählt uns, dass in dem Boden im Lande Israels kleine Löcher sind, wo gefährliche Schlangen lauern. Da sind die, da wohnen die. Und wenn die Schafe auf der Weide sind, dann kriechen die Schlangen raus und beißen sie in die Schnauze. Sodass das Schaf mitten unter den Feinden frisst. Und wie wird jetzt diese Feindschaft oder wie wird dieser Feind überwunden? Der Hirt trägt in seiner Hirtentasche einen kleinen Behälter mit Öl. Und dann geht er vor den Schafen her und sucht diese kleinen Löcher auf, bevor die Schafe dahin kommen, und gießt ein wenig Öl um den Rand dieser Löcher. Und dann können die Schlangen nicht mehr raus. Ja? Wenigstens nicht so schnell. Das Öl fließt in das Loch und das Loch wird schleimig und dann kann die Schlange nicht so schnell da raus. Und das Schaf bleibt bewahrt. Und bis die Schafe vorbei sind und das Öl vertrocknet ist, ist alles okay. Ist die Weide weg. Und die Schafe gehen weiter. Das ist ein Bild für den Psalmisten selbst, der ja selbst Hirt gewesen war. Er weiß ja, wie das ist. Er holt sich dort Bilder für sein Verhältnis mit seinem Gott. So ist der Herr für ihn ein Hirt, der, auch wenn die Feinde da sind und wenn sie sein Leben wegnehmen wollen, dann ist zweierlei für ihn da, Schutz und Nahrung zu gleicher Zeit. Er bekommt Zufuhr von Lebenskräften, der Herr bereitet ihm einen Tisch und gleichzeitig ist die Wand da, die Hand des Herrn, die ihn bewahrt vor dem Angriff von Gefahren, von gefährlichen Elementen. Also, der Herr kann uns Bewahrung geben, der Herr ist unsere Bewahrung. Allerdings, die Schrift lehrt uns, dass auch wir einen Anteil haben an unserer eigenen Bewahrung. Davon möchte ich jetzt etwas sprechen. Hier haben wir im Neuen Testament eine Parallele zum Alten Testament. Im Alten Testament haben wir im Gesetzbuch Moses zweierlei Arten von Gesetz. Wir haben Verbote, du sollst nicht. Wir haben Gebote, du sollst. Gewisses Handeln wurde verboten, gewisses Handeln wurde geboten. Übertretung des einen oder des anderen war Sünde. Diesem entsprechend gibt es auch im Neuen Testament, dass das nicht getan werden soll und das, was wohl getan werden soll. Nicht die Art des Gesetzes hat sich geändert, sondern die Regierung des Gesetzes. Gott selbst, der Gesetzgeber, ist jetzt zu uns gekommen und ist selbst gegenwärtig in unserem Leben in Form des Heiligen Geistes. Wir haben sein Wort vor uns und er hat sein Gesetz in unser Inneres hineingeschrieben, sodass von innen her ein Wille da ist, den Willen Gottes zu tun. Aber das Reden Gottes ist heute immer noch so wie damals. An der einen Stelle wird der Herr Nein sagen, an der anderen Stelle wird der Herr Ja sagen. Ja? Einmal unterlassen wir es, ihm zu gehorchen, etwas zu tun. Auf der anderen Seite versäumen wir, gehorsam zu sein und übertreten, wo wir nicht treten sollten, hintreten sollen. Überall ist der Heilige Geist da. Und wo immer wir hingehen, haben wir es mit ihm zu tun. Und so spricht die Schrift durch Paulus in Epheser 4 davon, Vers 30 wohl, in einer Liste von Verboten. Da heißt es plötzlich, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn wir in eine Gegend, in eine Zone hineinwandern, wo der Heilige Geist Wache steht, dann gehen wir nicht einfach so an ihm vorbei, sondern er ist allgegenwärtig. Wir stoßen gegen ihn und wir betrüben ihn. Das ist übrigens ein schwaches Wort als Übersetzung für den Grundtext. Ja? Wir verwunden ihn. Wir bereiten ihm Leid. Ja? Wir machen ihn traurig. Wir stimmen ihn traurig, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Wir stoßen gegen ihn. Es gibt gewisse Dinge, die haben Christen zu meiden. Es gibt gewisse Warnungen für Christen, auch im Neuen Testament. Die sollte ein Christ ernst nehmen. Paulus sagt, am Fundament des Christentums stehen zwei Worte. Das eine Wort ist ein Trostwort. Der Herr weiß, wer ihm gehört. Und das andere Wort ist ein Aufruf. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Einmal Geborgenheit, einmal Verantwortung. Da sind wir dran. Der Herr bleibt uns treu, aber wir sollen auch ihm treu sein. Nicht einen anderen Weg einschlagen als der, der mit ihm zu vereinbaren ist. Das wird heißen, wenn wir auf die Warnungen Acht geben, wir werden einmal einiges zu unterlassen haben und wir werden dann etwas zu verlassen haben. Man achte einmal, ich gebe einige kleine Winke, die uns helfen können, auf welchem Wege solche Warnungen zu uns kommen können, wo sie uns begegnen könnten, einige G, 5G, auf denen uns die Warnungen Gottes entgegenkommen können. Einmal in Gottes Wort, eines sind 4G, Entschuldigung, Gottes Wort. In der Schrift, wenn wir die Schrift aufschlagen, in der stillen Zeit oder im Gottesdienst oder wann immer auch, begegnen uns immer wieder solche Warnungen. Pass auf, hier nicht. Flieht dem Götzendienst, flieht der Sexualsünde, flieht dem Afterreden und so weiter und so weiter. Gewisse Dinge sollen unter Christen nicht vorkommen. Das sind Dunkelheiten, die das Leben überschatten und krank machen. Gottes Wort soll beachtet werden, denn da können Warnungen uns entgegenkommen. Aber auch in unserem Gewissen. Gott hat unser Gewissen erneuert. Es ist sensibler geworden. Haben Sie das nicht gemerkt, als Sie Christ wurden? Das Gewissen wurde sensibler. Mit der Zeit soll das so sein. Ganz von Anfang an ist es schon zum Teil da, aber es darf dann verfeinert werden, sensibler werden. Und in diesem Gewissen spricht Gott zu uns. Das Gewissen muss natürlich anhand des Wortes Gottes geschult werden, korrigiert werden, verstärkt werden, ausgerichtet werden. Aber das Gewissen meldet sich auch beim Christen. Und dann soll man Acht geben. Und wenn es nicht richtig geformt war, das kann auch sein, ich kann ein falsches Gewissen bekommen oder ein schlechtes Gewissen bekommen, wo es nicht nötig wäre. Aber Paulus sagt, bitte passen Sie auf. Nicht nur ohne weiteres jetzt gegen das Gewissen handeln, ja? Zuerst muss dann, bevor man so handelt, anders handelt, sich gut informieren. Da sind die Kapitel Römer 14 und 15 wichtig. Bevor man gegen sein Gewissen handelt, jetzt sich informieren vom Wort Gottes. Was sagt die Schrift? Und erst im Denken überzeugt werden. Und von dort her wird dann der Computer des Gewissens neu gefüttert und wenn er neu programmiert ist, wird er dann neu melden. Und dann kann man seinem Gewissen entsprechend anders handeln als zuvor. Ja? Jetzt ist das Gewissen anders, weil es anders gefüttert wurde, anders computerisiert wurde vom Wort Gottes her. Ja? Das gibt es. Es gab gewisse Kreise damals, da durfte man nicht Götzenopferfleisch essen. Das war damals ein Problem. Man sagte, das sei irgendwie behaftet. Das dürfe man nicht essen. Paulus sagt, grundsätzlich ist nichts dagegen. Ja? Denn beim Fleisch ist ja nichts. Ja? Nur, wenn Sie bei einem Nichtchristen wohnen oder Sie halten sich da auf, Sie essen bei ihm und er sagt, wir haben hier Opferfleisch, ja? Dann wissen Sie schon, dieses tut er im Zeichen des Götzendienstes. Dann dürfen Sie nicht daran teilhaben. Dann dürfen Sie nicht essen. Nicht wegen Ihres Gewissens, sondern wegen Sein Gewissen. Ja. Sie dürfen hier nicht teilhaben an so einer Sache, wo er denkt, er opfert hier jetzt Götzen. Ja? Dann könnten Sie ein schlechtes Zeugnis sein da. Ja? Und nun konnte dieses verkauft werden auf dem Markt, dieses Fleisch. Und dann konnten die Leute sich das kaufen. Und dann gab es Christen, die meinen, das darf man nicht kaufen. Ne? Paulus sagt, das darf man ruhig kaufen. Nur wenn ihr Gewissen immer noch so meldet, dass sie es nicht tun sollten, und der andere Christ tut's, aber da dürfen sie ihm nicht so einfach so nachmachen. Sie müssen sich erst informieren. Ja? Paulus lehrt da etwas sehr Gesundes. Wir dürfen einander nicht auffordern zu Aktion oder ein Beispiel setzen. Anders, ja. Es kann durch Druck sein, ja, das muss so sein, ja. Nicht zu schnell forcieren. Andererseits können wir auch nur durch ein Beispiel schon andere da auf einen Weg bringen, der für sie nicht gerade richtig wäre. So müssen wir vorsichtig sein miteinander, Rücksicht nehmen aufeinander im geistlichen Wachstum. Paulus sagt, das wird dann Nachteile bringen für die stärkeren Christen. Die werden dann auf einige Dinge zu verzichten haben zugunsten der schwächeren Christen. Und so trägt man einander und so bleibt Einmütigkeit da. Ja? Und die Gemeinschaft bleibt gewahrt. Aber es gibt gewisse Dinge, die müssen unterlassen werden. Das Gewissen muss also richtig informiert werden. Und die Gemeinde wird mir einiges sagen. Heute tendiert man so individualistisch zu sein. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass es gewisse Gemeinden gibt, die schreiben dem Einzelnen alles vor, bis ins Letzte. Das ist wieder das andere Extrem. Wir brauchen Gemeinde und wir müssen in der Gemeinde gelehrt werden und wir sollten uns in der Gemeinde einigermaßen anpassen. Kann sein, dass wir nicht alle Meinungen teilen, aber gewisse Dinge müssen doch in einem Sinne eines Konsensus getan werden. Vielleicht sagen Sie, ja, ich bin nicht einverstanden, dass man sich an dem und dem Tag trifft, sagt Paulus. Ja, kann sein, aber können Sie mit Ihren Brüdern und Schwestern mitmachen? Wenn ich in Israel bin, dann gehe ich mit den anderen Christen am Schabbat in den Gottesdienst. Warum nicht? Ich passe mich an. Ich bin nicht einverstanden, dass wir in unseren Ländern am Sabbat einen Gottesdienst halten müssen. Das wäre dann etwas anderes wieder. Die Christen passen sich wieder ihrem Lande an, ja? In einem islamischen Lande hätte ich keine Gewissensbisse, am Freitag mit Christen mich zu treffen, ja? Aber ich bin nicht dafür, dass man hier in der Schweiz den Freitag als Feiertag einführt. Nur weil die Moslems Druck ausüben würden, ja? So als entgegenkommen, so, nicht so. Aber wir wollen in der Gemeinde einen gewissen Konsens bewahren. Es gibt gewisse Dinge, mit denen sind wir vielleicht nicht einverstanden, aber vielleicht können wir doch im Sinne der Einigkeit mitgehen. Aber wir können auch lernen von anderen Christen und gewisse Warnungen von ihnen entgegennehmen. Es müsste mehr gesunde Ermahnung unter Christen geben. Und Christen müssen sich eher noch viel eher etwas sagen lassen. Natürlich müssen wir auch die Art finden, wie es zu sagen ist. Aber diese Ermahnung fehlt. Professor Dr. Georg Peters wurde in Württemberg einmal eingeladen, über das Thema Ermahnung zu sprechen an einer gewissen Tagung. Das war ein neues Thema für ihn, erzählt er mir. Aber er war dem Thema einmal nachgegangen und hatte nun sehr viel selbst dadurch gewonnen. Ermahnung, ja, das fehlt uns etwas. Durch die Gemeinde können wir also einige Dinge mitbekommen. Und dann der Heilige Geist. Der meldet sich nicht notwendigerweise jeden Tag oder jede Stunde. Aber wann er sich meldet, sollte ich seine Stimme kennenlernen. Denn er meldet sich immer wieder. Das können wir nie wissen, wann. Paulus erfährt das nicht immer. Er hat seine Order, er hat seine Befehle von seinem Herrn, er weiß, was er zu tun hat, überall evangelisieren und macht er seine Pläne, er hat seine Strategien. Und auf diesem Wege, den Willen des Herrn zu tun, den allgemeinen Willen, den er weiß, zu tun, da meldet sich der Heilige Geist und sagt, heute nicht hier, hier nicht weitergehen. Aha. Er war jetzt nicht festgenagelt oder festgelegt auf den allgemeinen Plan. Jetzt konnte er schnell disponieren, weil er gleichzeitig immer damit rechnete, der Herr könnte sich melden. Wir wissen nicht, ob er wird, ja? Sie arbeiten für eine Firma, Sie haben eine Verantwortung. Nun, sie haben ihre Aufträge, sie tun ihre Aufgaben, sie haben gewisse Selbstständigkeit und sie können planen. Aber sie müssen immer damit rechnen, vielleicht ruft der Chef an, ja? Moment einmal, wir haben zwar dieses vorgesehen, aber jetzt hat das Direktorium gesagt, jetzt wollen wir es so machen. Dann müssen Sie schnell umstellen, ja? Sie haben Ihren Plan gemacht, jetzt umdisponieren. Und da müssen Sie immer bereit sein, dass der Herr reinspricht. Sind wir dazu bereit? Sind wir in unseren Gottesdiensten darauf eingestellt, dass der Heilige Geist reden könnte? Das muss nicht jedes Mal geschehen. Aber wenn er tut, könnten wir umdisponieren. Oder sind wir festgelegt auf ein Programm? Ja? Der Heilige Geist will sich melden. Der kann ab und zu rotes Licht aufleuchten lassen. Moment einmal, Herbert, nicht hier. Und schön, wenn diese Warnungen zeitig kommen, und er sorgt auch dafür, dass sie zeitig kommen. Nun muss ich wissen oder muss ich sensibel sein dafür, dass es zeitig ankommt bei mir, dass die Leitung bei mir nicht zu lange ist und zu spät die Botschaft ankommt. Und schön ist es, wenn ich also mich sagen lasse auf verschiedene Art und Weise und mich warnen lasse. Und es werden gewisse Dinge geben, die muss ich verlassen. Warnungen zur Bewahrung hin. Gewisse Dinge müssen unterlassen werden, gewisse Dinge müssen verlassen werden. Beides sind Zeichen der Warnung. Ich lese einige Verse aus 2. Korinther 6 bis in Kapitel 7 hinein, die hier ernste Worte sind, auch für uns. Für uns ist es heute etwas schwierig, an einen heiligen Gott zu denken. Wir haben so viel Gesetzlichkeit erlebt, dass wir mal die andere Seite hören wollten und erleben wollten. Allerdings ist es dann so weit, wie wir wissen, wir haben so viel Liebe heute, dass wir es schwer finden, an Heiligkeit zu denken. Sehr interessant war für mich ein Erlebnis, gerade an dieser Bibelschule, an der ich in dieser Woche zu lehren hatte. Gerade dieser Missionar von Brasilien, er gab in seinem Vortrag, sprach er über die Eigenschaften Gottes an einer Stelle und fragte die Schüler, ob sie Eigenschaften Gottes mal aufzählen könnten. War ein kleiner, spontaner Test für sie. Konnten sie Eigenschaften Gottes aufzählen? Und dann haben sie angefangen. Gott ist lieb und so weiter. Und es war eine längere Liste, aber wissen Sie, es waren alles liebeähnliche Eigenschaften. Und er wurde schon ganz leise, etwas unruhig. Und dann hat er ein bisschen so mitgeholfen und dann kam noch jemand mit Gerechtigkeit. Aber dann merkte er, es ist schwer für uns an Heiligkeit zu denken, wenn wir an Gott denken. Ja? Das sollten wir uns neu sagen lassen, dass wir in der Heiligen Schrift auch einen Gott der Heiligkeit haben. Und diesen haben wir nicht nur im Alten Testament. Es ist nicht so, dass das Alte Testament hart ist und das Neue weich. Dass wir im Alten Testament einen bösen Gott haben und in Jesus Christus nun einen freundlichen Gott. Diese Einstellung haben sehr viele und ahnen nicht, dass wir im Alten Testament ungeheuer viel haben über die Liebe Gottes und im Neuen Testament sehr viel und sehr ernste Worte über die Heiligkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob die Dinge sich viel geändert haben zwischen den Testamenten. Seid nicht, schreibt der Apostel, seid nicht in einem verschiedenartigen Joch mit Ungläubigen. Lasst euch nicht zusammenjochen in einem ungleichen Joch. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemein mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich ein Tempel Gottes mit Götzen? Denn ein Tempel des lebendigen Gottes seid ihr. Wie Gott sagte, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum, wie geschrieben steht, kommt aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, sagt der Herr. Und rührt nicht Unreines an, Und ich werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der allmächtige Herr. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, so sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und Heiligkeit vervollkommnen in der Furcht Gottes. Der Apostel sieht, dass unsere Heiligung ein Prozess ist, aber ein Prozess, der nicht vernachlässigt werden darf. Es ist nicht so, dass alles von heute auf morgen geht, aber es muss da sein. Der Prozess muss da sein. Ohne Heiligung, ohne Heiligungsprozess, konstatieren wir kein Christentum. Und ohne Christsein wird niemand den Herrn sehen. Hans Bruns sagte einmal, wir können ganz zur Ruhe kommen, weil Jesus unsere Heiligung ist. Wir können nie zur Ruhe kommen, weil Jesus unsere Heiligung will. Beides ist der Fall. In der Heiligung müssen wir Egoisten sein. In der Heiligung sind wir erst dran, nicht der andere. Ja? Es kann nicht, weil wenn ich unheilig bin, kann ich nicht so wohlwollend sein und nächstenliebend sein, und dass ich bei ihm dann anfange mit der Heiligung. Ja, du müsstest noch dieses ins Reine bringen. Da hat der Herr Jesus bald etwas zu sagen an uns, ja? Pass auf, dass die Sache bei dir nicht noch schlimmer ist als beim anderen und fang einmal bei dir an. Da müssen wir Egoisten sein bei der Heiligung. Bei uns müssen wir anfangen. Selbstprüfung ist von Zeit zu Zeit für einen Christen ein Gebot. Das Abendmahl ist hier ein Anlass dazu. 1. Korinther 11, Vers 28. Aber nicht nur das Abendmahl, sondern immer wieder sollte ein Christ sich prüfen, wo stehe ich eigentlich geistlich? Ist bei mir alles in Ordnung? Gott, sagt die Heilige Schrift, sagt Paulus, ist auch bereit, uns unsere Fehler zu zeigen. Wir dürfen ruhig bitten, Herr, ist dies in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Hier bin ich im Ungewissen. Was ist hier los, Herr? Was geschieht hier eigentlich? Hier ist etwas im Dunkeln. Ist Schuld bei mir oder beim anderen? Ich möchte jetzt Klarheit haben. Der Herr kann mir meine Fehler zeigen oder kann mich trösten. Philipper 3, Vers 15. Wenn ihr nicht richtig denkt in einer Angelegenheit, sagt der Apostel, dann kann euch der Herr das zeigen. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann sollen wir natürlich bereit sein, unsere Sünden zu bekennen. Und dann sollten wir sie so bekennen, wie sie sind. Wissen Sie, was Sünden bekennen ist? Das griechische Wort für bekennen bedeutet, das aussagen, es so aussagen, wie es ist. Wirklich die Dinge beim Namen nennen. Die Sache beim Namen nennen. So aussagen, wie es eigentlich ist. Sündenbekenntnis heißt, die Sünde beim Namen nennen. Nicht, ach, entschuldige, Sie wissen, ich habe in diesen letzten Zeit nicht zu viel Schlaf bekommen und so weiter. Oder wenn etwas dazwischen ist, bitte vergeben Sie mir, ja? Nicht wenn, wann Sie wissen, Sie haben Schuld getan oder erschuld, dann bekennen Sie das, ja? Und wenn Sie nicht wissen, dann warten Sie und lassen sich vom Herrn Klärung schenken, ja? Beim Sündenbekennen müssen wir genau sein. Da müssen wir wissen, was wir getan haben, und wir dürfen uns selbst nicht entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung für unsere Sünde. Da sind wir sehr schnell dabei, dass wir uns irgendwie noch in ein halb gutes Licht stellen wollen. Wir wollen unsere Sünde bekennen, wir wissen, wir müssen es tun, aber hoffentlich denkt der andere jetzt nicht zu viel Schlimmes von mir. Aber nimm es mir nicht böse, ja? Vergessen Sie davon, was er über Sie denkt, ja? Das ist gar nicht Ihre Sache, was er über Sie denkt. Bin ich dran, jetzt muss ich sterben. Das ist ein Stück Tod, natürlich. Niemand von uns will als einen bösen Kerl da stehen. Da müssen wir durch das Grab hindurch. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer seine Sünde aber bekennt und sie lässt, dem wird es wohlgehen, ja? Auf den achtet der Herr, da ist Segen. Wir sollten uns selbst richten, sagt der Apostel in 1. Korinther 11, Vers 31. Das heißt, uns selbst beurteilen, uns selbst untersuchen, nicht zu stark, das heißt, nicht zu lange dabei stehen bleiben. Sie könnten introvertiert werden. Nicht zu lange hier rumoren, aber ab und zu doch fragen, bin ich's Herr, wie die Jünger, oder Herr, erforsche mein Herz und zeige mir, ob ich auf bösem Wege bin oder nicht. Wem sollte man seine Sünden bekennen? Das ist immer wieder eine Frage bei Christen. Sünden, die ich begangen habe, ob sie Unterlassungssünden sind oder Übertretungssünden, alle Sünde, die ich begangen habe, muss immer bei Gott bekannt werden. Gott ist immer ein Objekt oder eine Person, gegen welche ich gesündigt habe. Wann immer wir sündigen, ist es gegen Gott gewesen. So sagt der Psalmist im Psalm 51, Vers 6, an dir allein, das heißt an dir letztlich habe ich gesündigt. Natürlich auch an Menschen. Aber er erkannte, dass letztlich seine Sünde gegen Gott war. Psalm 32, da bekannte ich dir meine Sünde. Gegen wen immer sie auch getan wurde, Gott muss die Sünde bekannt werden. Und da können wir kommen. Wissen Sie, bei Gott können wir ruhig als Schuldner stehen, ganz nackt und bloß und schmutzig, denn Jesus ist schon gestorben. Bei Gott müssen wir nicht Angst haben, er wird uns töten, wenn wir mit Sünden kommen. Wir dürfen mit aller unserer Schuld kommen und wissen, in Jesus Christus kann er uns vergeben. Da gibt es die feine Geschichte aus alter Zeit oder aus einem anderen Lande, wo noch die Blutrache stattgefunden hat. Und da ist es jemandem passiert, er wollte es nicht machen, aber ihm ist es vorgefallen, dass er einen Menschen getötet hat, fahrlässig wahrscheinlich. Und er weiß, ein Verwandter wird jetzt hinter ihm her sein und er muss sofort auf die Flucht und begibt sich auf die Flucht. Er flieht. Aber mit der Zeit, wo immer er hinläuft, auf gewisse Art und Weise merkt er, ist es doch jemand hinter mir her. Und er flieht und flieht und merkt, dieser kommt mir doch etwas näher. Und schließlich ist er so ermüdet, dass er mal sich Zeit nimmt, auszuruhen. Aber als er seine Augen auftut, über ihm steht sein Verfolger. Und dieser Verfolger spricht dann zu ihm und sagt, ich habe dich lange gesucht, aber ich habe dich nicht gesucht, um dich zu töten. Ich habe dich gesucht, um dir mitzuteilen, dass ich dir vergeben wollte. Ich bin Christ und ich wollte dir vergeben. So ist Gott. Wir laufen von ihm weg wie von der Polizei. Wir wissen, wir haben es verbrochen, ja? Wir wissen, wir haben uns verschuldet. Und der ist die ganze Zeit hinter uns her, um uns nur mitzuteilen, er wollte uns vergeben. Das ist Gott. Er will uns vergeben. Und zu diesem Gott dürfen wir uns nahen und wissen, bei ihm ist viel Vergebung. Aber, in einem Psalm steht geschrieben, damit man ihn auch fürchtet. Soll man nicht aber auch Menschen Sünden bekennen? Hängt davon ab. Wenn sie gegen einen Menschen gesündigt haben, ganz bestimmt. In diesem Maße ja. Wenn nicht, dann Vorsicht. Wenn Sie einen Kreis haben, in dem Sie Ihre Not loslassen wollen, einem Hauskreis zum Beispiel, in dem Sie sich sehr wohl fühlen, da kann es mal sein, dass einer seine Not mal zeigt. Das ist bei uns passiert in Basel, als wir in Basel wohnten. Plötzlich platzt es bei einem Mädchen raus und sie erzählt etwas von ihrer Schuld. Und dann haben wir ihr vergewissert, das darfst du hier ruhig tun. Hier bist du geborgen, ja? Hier bist du gut aufgehoben, hier kannst du sowas sagen. Ja? Wenn das der Fall ist, dann kann man, das ist ein Stück Gemeinschaft, ja? Dann kann man den Leuten eine Gelegenheit geben, einem unter die Arme zu greifen. Es kann auch sein, dass man mit seiner Sache nicht fertig wird, es braucht Klärung und so weiter, dann kann man zu einem Menschen gehen, zu dem man Vertrauen hat. Aber die Schrift lehrt nicht die sogenannte christliche, auch nicht die pietistische Beichte. Die Schrift kennt nicht die Gepflogenheit von Sündenbekenntnis einem Menschen gegenüber. Es ist nicht erforderlich für eine Bekehrung, dass man eine Liste von Sünden aufzählt. Das kennt die Schrift nicht. Die Schrift kennt es, dass wir dort unsere Sünden bekennen, wo sie begangen wurden. Und sie kennt das auch, dass Gemeinde einander annimmt, auch in ihren Nöten. Aber nur Christus allein kann Sündenvergebung vergeben. Nur Christus allein. Ich kann es nicht tun, ich kann nur, bin aufgerufen, dort zu vergeben, wo gegen mich gesündigt wurde. Da darf ich vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Wo jetzt etwas entwendet wurde, jemand zu kurz kam oder jemandem etwas weggenommen wurde, da ist Erstattung notwendig. In dem Maße, wo Hab und Gut entfernt wurden, lehrt die Heilige Schrift im Neuen und im Alten Testament, dass dieses wieder gut gemacht werden soll. Es kann vorkommen und kommt immer wieder vor, dass die Menschen nicht mehr im Raum sind. Sind vielleicht verstorben oder so weit weg, sie sind unzugänglich geworden. Dann gibt es einen kleinen Wink, denn der kommt wohl auch im Gesetz vor, aber das Gesetz bietet uns Illustrationen für Hand, so könnten wir es auch machen, einigermaßen, gibt uns Modelle. Ja? Das Gesetz gibt uns das Modell, dass wenn der Betreffende nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr zugänglich ist, dass man das Entsprechende dann in die Gotteskasse tun kann. Ja? Es gehört ja sowieso dem Herrn. Ja? Aber ich bin's schon mal los. Ja? Es gehört mir nicht, alles gehört dem Herrn, die ganzen Schätze gehören dem Herrn, da ist es nun gut aufgehoben. Ja? In die Kasse Gottes tun. Ein Christ braucht nicht nur Nahrung und Bewahrung, er braucht Bewegung. Gott hat Aufgaben für uns, diese sind nicht fakultativ. Versäumen wir sie, so nehmen wir Schaden, oft schon in diesem Leben, aber spätestens in jenem. 1. Korinther 3, Vers 15 ist hier zuständig. So wie wir körperliche Übung brauchen, so dient geistliche Betätigung zur Bewahrung des Lebens, aber auch zur Verwertung der zu uns genommenen Nahrung. Das heißt, wir müssen uns für Christus bewegen. Wir brauchen Führung im Leben und wir haben Zeugen zu sein für unseren Herrn Jesus Christus. Der Dienst für Jesus Christus liegt auf dem Bereich des Zeugnisses für das Evangelium und auch bei der Linderung von Not oder dem Helfen von Mitmenschen. Aber dieses ist zweitrangig. Das Erstrangige ist die Förderung des Zeugnisses Jesu in der Welt. Denn diese Welt vergeht, nicht nur mit ihrer Lust, sondern auch mit ihrer Not. Das ist zeitlich. Aber die jenseitige Welt, die ist ewig. Und wenn ich Menschen hier erfassen kann für Jesus Christus, dann habe ich Geld gut angelegt. Jesus Christus lehrt, dass man sein Geld weise anlegen soll für Ewigkeitsangelegenheiten. Wenn wir unser Geld, unser Hab und Gut, unsere Energie einsetzen, unsere Zeit einsetzen für Ewigkeitssachen, dann werden wir diese Dinge in der Ewigkeit wieder antreffen. Und wir werden Menschen dort antreffen, die dort unsere Freunde sein werden, sagt Jesus, weil wir uns hier für sie einsetzen. Vielleicht haben wir sie hier gar nicht gekannt. Vielleicht setzen sie sich jetzt für einen Missionar ein in Südamerika. Und er gewinnt Menschen für Jesus Christus. Sie unterstützen ihn, sie beten für ihn. Und sie begrüßen ihn und stehen mit für ihn ein, wenn er nach Hause kommt und so weiter. Und sie nehmen sich seiner an oder sie setzen sich selbst ein für so eine Arbeit. An jenem Tage werden sie Südamerikaner antreffen und der geht auf sie zu und sagt, ich danke dir, dass du damals dabei warst, dass ich das Evangelium hörte. Und sie werden einen neuen Freund haben für alle Ewigkeit.